Gut, liebe Geschwister, ich mache mal was zum Illustrieren. Ich bin ja nicht berühmt dafür, persönlich zu reden, deswegen mache ich eine Illustration. Gut, also, das ist eine Schale. Ja, ich hoffe, ihr könnt das gut genug erkennen. Ja, das ist eine Schale mit Schaumstoff drin und das ist die zweite Schale mit Schaumstoff. Und die dritte Schale hat nichts zu bedeuten, die ist nur zum Schutz. So, das ist das Wasser, was wir mit haben und ich hoffe, das klappt jetzt. Ich mache das mal ein bisschen höher. So. Ja, wenn du meinst, das kannst du verbessern. Meine Frau assistiert. Achtung, so. Das Wasser fällt auf die eine Schale und füllt sie dann. Und dann quillt sie über, wenn sie erreicht worden ist. Und die andere Schale wird auch voll. Und dann quillt die auch über. Genau. Und dann schwimmt das alles. Das Schwimmen soll jetzt nicht sein, aber ich glaube, ihr habt eine Idee, was passiert. Und wir hatten gerade eine ganz wertvolle Stelle gehört. Die Stelle, die sagt, du, Moment. Ja, ich muss dich doch aufstellen. Okay. Wir haben eine Stelle gehört, in der Jesus Gott gesagt hat zu seinem Sohn, ich liebe dich, du bist der erwählte Sohn. Ich habe Freude an dir. Und die Schalen haben was zu bedeuten. Und ich fange mal an, was die Schalen sind. Die Schalen sind wir als Menschen. Ob die jetzt gold oder braun sind, ist irrelevant. Ich hatte keine anderen Schalen. Aber eine Schale ist eine Person. Ja, bist du mit deinem Herz. Dann ist in diesem Herz, in dieser Person Schaumstoff. Das sind so Dinge, die vielleicht stören, was der Heilige Geist wirken will. Und dann kommt der Heilige Geist in das Gefäß und füllt die eine Schale auf. Und dann, wenn sie aufgefüllt ist, fließt es über in die nächste Schale. Das heißt zum nächsten Menschen. Und er wird berührt und bewegt. Und jetzt ist die Frage für uns alle, inwieweit wir von innen heraus erfüllt werden durch den Heiligen Geist, durch die Zusage, die wir bekommen haben in der Taufe, du bist mein geliebter Sohn oder du bist meine geliebte Tochter, ich habe Freude in dir. Wie quillt aus dieser Aussage die Herrlichkeit Gottes zu anderen Menschen? Wie lässt du dich berühren dadurch? Ich bin sehr berührt, dass ich heute mit André und Malese Gottesdienst feiern kann. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich da bin und ich bin dankbar, dass wir eingeladen worden sind. Und die beiden haben doch schon einen besonderen Weg gemacht, mir hier diese Predigt zu ermöglichen mit Video und Wasserplanschen. Das sind so Dinge, die ich gerne mache und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das ermöglicht ist. Warum rede ich über dieses Thema? Ich meine, wie wollte ich klingen, war schon mal ein Thema von mir. Das Thema ist, denke ich, relevant für uns als Leib Christi. Wenn wir uns über die Familie Gottes unterhalten, dann ist allein der Begriff Familie schon nicht bei allen positiv belegt. Das hängt davon ab, wie man groß geworden ist, das hängt davon ab, wie man Familie erlebt oder wahrgenommen hat. Oder Vater und Mutter. Und persönlich
Wann
hatte ich
konntest du
da.
bitte ein bisschen langsamer?
Machen wir. Und ich habe das selbst erlebt. Ich habe meine Schwierigkeit mit meiner Familie selbst gehabt. Und nach meinem Vater ist das völlig normal. Er hatte auch seine Schwierigkeiten mit seinem Vater und seiner Mutter. Diese Reibereien hat man wahrscheinlich. Nur die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und was beeinflusst mich davon noch? Und wie kann man davon heilen? Also das sind völlig normale Prozesse und Vorgänge. Aber wenn wir uns über Familie unterhalten, dann unterhalten wir uns auch über Corona. Dann unterhalten wir uns, ob wir uns treffen oder nicht und wie. Dann unterhalten wir uns, ob wir gemeinschaftliche Entscheidungen fällen oder alleine. Dann entscheiden wir dafür, wie wir miteinander umgehen. Und einige von uns sind 5 Jahre Christ, 2 Jahre, 10 Jahre und 20 Jahre Christ. Und ich könnte mir vorstellen, wenn. Also sagen wir mal bei mir, ich fange bei mir an. Ich habe in den letzten Jahren eine Veränderung gemacht, und die fing vor 8 Jahren an, mit der ich mich bewusst mit meiner Schale auseinandergesetzt habe. Und da habe ich mich verändert. Und ich kann dir die Details nicht sagen, weil es sehr viele sind. Aber die meisten Freunde nah und fern können da Dinge erkennen. Und es hat sich aber gelohnt. Und ich glaube auch, dass die Schale mehr und mehr Gottes Herrlichkeit zeigt als vorher. Und ich möchte euch mit der Predigt ermutigen, selbst zu überlegen, wo es Punkte gibt und Elemente gibt, die verherrlicht, die umgeformt werden können durch Gottes Gnade. Das sind so die Schaumstoffe, die in dieser Schale lagen. Das sind die Dinge, die irgendwie ja noch nicht so ganz zu Christus passen. So, jetzt habe ich die Predigt schon gehalten und jetzt gebe ich ein paar Bibelstellen dazu. Sprüche 4, Vers 23. Immer gern gehört und immer gern gelesen. Das ist die Schale. Moment. Das ist das hier. Ja, das sind wir. Sprüche 4, 23. Mit aller Wachsamkeit bewahre dein Herz, denn aus solchen kommen die Ausgänge des Lebens. Das Herz ist ein Ort im Hebräischen oder im Israelischen, in dem alle Wünsche und Motivationen sind, in den Gedanken und Gefühle sind, in dem alles das, was dich bewegt, ist. Nun ist das nicht immer automatisch gut und es ist nicht immer automatisch schlecht, sondern es sind einfach nur Ereignisse und Dinge, wie du mit Dingen umgehst. Das heißt, hier lebst du. Hier fängt deine Entscheidung an, wie du lebst. Und was mache ich damit? Die Bibel sagt, wache darüber, bewahre dein Herz, behüte es und gucke daraus, was aus diesem Herz rauskommt. Das heißt, ich habe eine gewisse Kontrolle darüber, was da drin ist und wie ich damit lebe, was da rauskommt. Und jetzt kommt eine Auslegungsproblematik hinzu. Das ist ja eine Aussage aus dem Alten Testament. Stimmt die denn auch mit dem Neuen Testament überein? Und die Stelle findest du in Matthäus 23, Vers 26. Matthäus 23, Vers 26. Ich gebe nicht den Kontext zu viel, weil der würde ablenken. Es geht nämlich darum, Pharisäer, die Jesus streng ermahnt. Du blinder Pharisäer, wasch den Becher doch zuerst von innen aus, dann wird auch das Äußere rein sein. Das war schön in dem Bild. Die Schale wird von innen gefüllt, dann quillt sie über und dann beeinflusst es die anderen Menschen. Von innen heraus nach außen, damit die Handlungen und die Gefühle und Gedanken verformt werden durch Christus. Jesus hat gesagt in der Taufe, wir haben eine neue Kreatur. Er hat gesagt, das Alte ist weg, das Neue kommt. Und er arbeitet täglich in uns, dass dieser Heilige Geist aufs Neue entsteht. Und wir können da mitgehen. Wir können sagen, lass mich da mitgehen. Lass mich verformt werden. Lass mich ein Ton sein, der Gott gefällt, wo ich sage, lass mich verformt werden. Und darum geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich werde verformt, damit Gott Freude hat, sondern es ist andersrum. Gott hat Freude an dir und an mir und an uns allen. Und ich möchte ja so sein wie Jesus und lerne dann so zu sein wie er. Und damit möchte ich euch mitnehmen. Für mich eine ganz spannende Geschichte, für mich sehr motivierend, sich damit zu beschäftigen. Es fängt damit an, oder es von außen, wenn ich von außen angucke, dann ändern sich Dinge in der Arbeit, wie ich mit Kollegen umgehe, ändern sich in der Beziehung mit meiner Frau. Es sind viele Dinge, die sich dann passieren. Was mache ich und warum mache ich Dinge? Was will ich damit erreichen? Und kann ich das überhaupt mit diesen Mitteln erreichen? Ich nehme mir relativ viel Zeit. Also der Weg braucht Zeit, aber er lohnt sich, den Weg zu gehen. Ja, und ich möchte euch da motivieren, das zu gehen. Weil ich glaube, dass wir dann auch in unserem Zusammenhalt noch schöner als Leib fungieren, als jemand, der emotional reif und geistlich reif ist, werden wir sicherlich andere Kontakte haben, als wenn wir nicht geistlich reif sind. Und das kann man lernen durch Gottes Güte. Es ist ein Gabengeschenk, es ist etwas, was sich entwickeln kann. Es kann durch Gebet, durch Fasten, durch Bibelstudien, durch Gespräche, durch Training, alles auch entstehen. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu gehen, in die Tiefe zu bohren, in dein Herz zu bohren, zu gucken, was da drin ist an Motivationen, an Gefühlen, an Glaubenssätzen, an Gedanken, an Werten. Ja, ich musste darauf feststellen, dass ich denke, obwohl ich getauft bin, lebe ich nicht immer einen Wert Gottes, was Gott wertschätzt. Und dann habe ich gedacht, da ist viel mehr drin, was nicht wert ist, also was Gott nicht verherrlicht. Und da habe ich mir gedacht, ich gucke mir die Werte doch mal an, die Gott hat. Und die Werte möchte ich mit euch besprechen. Damit ihr reingucken könnt und sagen könnt, ach, das möchte ich gerne ändern. Und möchte Gott ändern, mich ändern lassen. Am Ende ist es Gott. Es gibt drei Stellen und drei große Merkmale, Wesensarten von Gott. Die göttliche Weisheit, die göttliche Liebe und die göttliche Frucht. Jedes von diesen Kapiteln oder Versen ist eine Predigt für sich. Deswegen kann ich nur punktuell da was rausholen. Aber das sind die Dinge, an die ich arbeiten möchte. Die göttliche Weisheit steht in Jakobus 3, 13 bis 18. Da hatte Falco eine Predigt gehalten, wie wir denn reden miteinander. Und dann geht es weiter über die göttliche Weisheit. Wer von euch ist denn weise und verständig? Er soll das durch seinen Lebenswandel zeigen, und zwar in der Bescheidenheit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigenliebe in eurem Herzen habt, dann rühmt euch nicht und verdreht nicht die Wahrheit. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Wo nämlich Eifersucht und Eigenliebe herrschen, gibt es Unfrieden und jede Art von Gemeinheit. Dagegen ist die Weisheit von oben erstmal rein, dann friedfertig, gütig und nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Solche Gerechtigkeit können nur die ernten, die Frieden ausgesät haben. Die göttliche Weisheit wird als eine Gerechtigkeit beschrieben, als eine Frucht von Frieden. Finde ich eine sehr beispielhafte Stelle. Solche Gerechtigkeit können nur die ernten, die Friede ausgesät haben. Das heißt, die Grundlage in meinem Herzen heißt Frieden säen. Frieden säen bedeutet möglicherweise nicht das, was wir denken. Frieden säen oder Frieden geben heißt nicht, ich mache das, was die meisten sagen, automatisch, sondern Frieden heißt, Dinge gemeinschaftlich zu lösen und anzusprechen, gerade wenn es Konflikte oder unterschiedliche Meinungen gibt. Ich gehe weitere Teile von Weisheit. Gütig, also da ist Barmherzigkeit dabei, da ist nicht Starrheit, sondern nachgiebig. Da ist Erbarmen und Mitfühlen, also was heißt denn Erbarmen? Ja, manche nennen es Mitfühlen. Von der Begriffbedeutung ist es eher so, dass oder auch so, dass jemand einen Schmerz hat und man das erfährt und sich davon berühren lässt, aber auch helfen will. Ja, also Jesus oder der barmherzige Samariter ist als Beispiel für Jesus zu sehen. Da ist ein Mensch gewesen, der eigentlich feindschaftlich war, zu dem hat sich Jesus hinbewegt oder Gott hinbewegt. Das hat er bei uns auch gemacht. Bevor wir überhaupt bevor wir Gott erkannt hatten, hat Jesus sich zu uns gebeugt als Sünder. Wir hatten eine große Trennung und hat gesagt, ich liebe dich. Das ist, ich gebe Liebe einem anderen Menschen und das bedeutet Barmherzigkeit. Eine Wirkung von Weisheit ist gute Frucht. Das heißt, ich kann jetzt gucken, inwieweit aus meinem Herzen und aus meiner Quelle gute Frucht entsteht. Man kann sich also angucken, es geht also nicht nur darum zu sagen, ich habe ein gutes Herz, weil ich glaube, wir alle haben ein gutes Herz. Wir sind alle nicht bösartig, wir wollen alles das Beste. Nur die Frage ist, habe ich auch die Fähigkeiten, dieses Gute, was ich in meinem Herzen habe, umzusetzen? Habe ich die Kompetenzen, habe ich die Möglichkeiten, habe ich alles, was ich brauche, um eine gute Frucht zu tragen, auch schon gelernt? Habe ich das Zuhören? Habe ich das Ringen? Was fehlt mir oder was kann ich lernen? Oder was kann Gott mir schenken, damit auch diese Frucht sichtbar wird und damit sie nicht durch meine Inkompetenz gestört wird, ja, oder durch andere Gefühle, die plötzlich hochkommen. Göttliche Weisheit war für mich ein besonderes Thema in den letzten 2 Jahren, weil es sehr viel um Friede geht, um Ruhe geht, um Nachsinnen. Ein anderes Merkmal von göttlicher Weisheit ist Unparteilichkeit oder ohne Heuchelei, das heißt Aufrichtigkeit. Das heißt, ich muss mich prüfen, ob ich alleine Entscheidungen fälle oder zusammen. Weil wenn ich eine Entscheidung fälle, die 10 Leute betreffen und ich das alleine falle, dann darf ich das vielleicht manchmal je nach Rolle. Aber es ist die Frage, ob ich parteiisch bin oder nicht. Ob ich meine Entscheidung für mich fälle oder für die anderen 10 oder für uns alle 11. Das ist ein großes Ringen. Und das ist eine wichtige Sache, um Frieden zu halten und zu bekommen. Mhm. Und auch aufrecht sein, zu sagen, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, dann habe ich mal einen Fehler gemacht. Ja, ich muss den dann tragen. Und ich kann den aber auch wieder ausgleichen, hoffentlich. Ja, alles dafür tun, damit ich das ausgleiche. Das sind so Dinge, am Beispiel der göttlichen Weisheit, wo man das Herz prüfen kann, wo man sich richtig Gedanken machen kann. Wie sieht meine Handlung gegenüber meiner Ehefrau aus? Ist sie gütig? Bin ich nachgiebig? Soll es nach meinem Beispiel gehen oder nicht? Ich hatte ein praktisches Beispiel am Freitag. Kleine Episode im Alltag. Aber trotzdem, wo ich gedacht habe, vielleicht hätte ich dann meiner Frau den Vortritt geben können oder sollen. Wir suchen einen neuen Stuhl für uns beides zum Rücken, damit man gut drauf sitzt als Bürostuhl. Da hatten wir uns beraten und einen Termin gemacht. Ich habe den Termin gemacht, wir sind beide hingefahren, wir haben uns begrüßt und dann bin ich so selbstverständlich, wie ich war, sagt so, jetzt geht es um meinen Stuhl. Jetzt reden wir, ne, was, ich brauchte so einen von der Arbeit, der muss stabil sein, was empfehlen Sie denn so und. Und dann, während ich so redete und ich die ersten 2 Stühle probierte und mit dem Verkäufer sprach, dachte ich, naja, warum hast du eigentlich zuerst angefangen? Ich hätte ja auch Silvia fragen können, willst du zuerst fragen? Und dann dachte ich so, naja, da ist was dran. Ja, dass ich sagen kann, Silvia, möchtest du? Mir ist es ja egal, aber ich bin so automatisch von mir ausgegangen. Damit leite ich über zu einem anderen Thema, was in Verse 14 steht. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigenliebe in eurem Herzen habt, dann rühmt euch nicht und verdreht nicht die Wahrheit. Solche eine Weisheit kommt nicht von Gott. Bittere Eifersucht und Eigenliebe und Eigensucht hindern göttliche Weisheit. Wenn ich also sage, es soll nach meinem Willen gehen und nur das ist der wirkliche Weg, dann macht das Trennung, ist teuflisch, sagt er hier sogar, dann ist das nicht das, was Gott möchte. Dann ist da Spaltung drin, dann ist da Unaufrichtigkeit drin und alles andere. Und da muss ich sagen, da war viel drin. Also da lohnte sich umzukehren. Da war einiges, wo ich sagte, ja, okay, ich möchte das gerne so haben und könnte das ändern. Es hat sich durch alle Lebensbereiche durchgezogen. Das ist eine der Merkmale von diesen Dingen, die im Herzen sind. Sie ziehen sich komplett durch in alle Bereiche. Die sind nicht so
Stefan? Es ist gerade, zumindest von unserer Seite aus, eine Verbindungsprobleme. Geht es den anderen auch so?
Ja.
Okay, Stefan, warte mal. Gerade ist die Verbindung ganz schlecht. Genau, der André hat sich davor bei mir gemeldet, dass er das womöglich dann nachjustiert. Warten wir mal ganz kurz. So, der André muss mal da zur Hilfe kommen.
So,
Ah ja.
wir sind wieder da. Jetzt hoffentlich klappt es besser über
Ja, also
die
zumindest
Leitung.
jetzt läuft es flüssig. Ja,
Ja,
ja.
okay, dann.
Gut. Also, Dinge, die in dem Herzen sind, können geprüft werden. Und wir waren gerade in göttlicher Weisheit. Und es gibt Dinge, die die göttliche Weisheit hindern. Und das ist Eigenliebe, Eifersucht und alles Dinge, was die eigenen Begierden motivieren. Das zweite Merkmal von Gott ist die göttliche Liebe. Die ist sehr bekannt, darüber predigen wir häufiger. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem stand. Die ersten Verse oder das erste Vers überspringe ich mal, weil wir darüber viel geredet haben. Sie sucht nicht sich selbst. Eigensinn ist wieder Thema. Sie lässt sich nicht reizen. Das heißt, sie bleibt ruhig, egal wie sehr gestichelt. Und sie trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Ist auch ein Merkmal von uns. Wie sehr habe ich das in meinem Herzen, dass hier geschieht Unrecht und sage, darüber freue ich mich jetzt gar nicht. Aber Wahrheit, Klarheit, Ehrlichkeit siegt. Ja, sie kennt keinen Neid. Wie häufig neide ich meinem Bruder irgendwas? Das wäre ein Thema für sich. Gier und Geiz und Haben. Haben wir in der Predigt haben wir auch nicht häufig. Aber das sind Dinge, nicht nur materiell, auch emotional oder geistliche Dinge, was ich haben will. Thema geistlicher Ehrgeiz, wie groß muss eine Gemeinde sein? Ist das Neid? Ist das Gier? Oder ist das Gott gewollt? Wo ist da die Grenze zwischen dem einen und dem anderen? Ein spannendes Thema, aber sehr wertvoll, um zu gucken, was in dem Herzen ist, damit der Heilige Geist besser wirken kann. Die göttliche Frucht, Galater 5, 22, 26, wäre die nächste Stelle. Galater 5,
Galatians chapter 5, verse
22, 26.
Galatians.
Galater 5, 22 bis 26. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begehren gekreuzigt. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geiste führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Wir haben unsere Begierden und Leidenschaften gekreuzigt. Die sind in der Taufe tot. Und doch gibt es immer wieder Dinge, wo sie sagen, ja, ich will wieder raus. Und wir haben in Jesus Christus die Möglichkeit, Nein zu sagen. Das heißt vielleicht manchmal, sich zu verleugnen. Das heißt vielleicht auch zu besinnen, hey, ich bin geliebt. Ich muss jetzt nicht mehr meine Begierde haben. Mir reicht, dass ich auf Gott vertraue und das bekomme und nehme, wenn er mir das schenkt. Ich will nicht behaupten, dass ich schon fertig bin. Ich will nicht behaupten, dass ich schon alles durchgearbeitet habe. Aber ich möchte sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen. Es war durchaus schmerzhaft und es war sehr lehrreich. Ich habe sehr viel über mich persönlich gelernt. Ich habe sehr viel über mein Großwerden gelernt und was mich wie beeinflusst hat. Ich habe gelernt, dass ich auch gelernt habe, in Krisen durchzustehen und daraus was Gutes herauszubekommen. Ich habe gelernt, dass Gott mit mir ist. Immanuel sagt, Gott ist mit mir. Ist auch eine Verheißung, die wir alle haben. Gott ist mit mir. Überleg mal jeden Tag, 7 Tage die Woche darüber nach. Das ist nur deine Bibelstelle. Gott ist mit dir. Und Christus rettet. Ja, also Christus heißt, ich bin der Messias oder ich rette. Israel sagt, Gott rettet. Und über diesen Gott hatten wir am Abend mal geredet, der sagt, Jesus, er rettet. Das sind Dinge, die sich in meinem Herzen neu versenken lassen. Wie viel Arbeit habe ich gemacht? Wahrscheinlich viel, aber ich habe, glaube ich, nicht die Arbeit gemacht, dass es fest bleibt. Die Arbeit ist immer noch Gottes Arbeit. Das ist immer noch Gott, der Dinge und die Herzen festmacht. Aber er hat mich schon zu Dingen geführt, wo ich selbst mir ja darüber Gedanken machen musste, weinen musste, schmerzen musste, traurig sein musste. Das war immer noch mein Teil. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg weitergehen, sei es einzeln, sei es zusammen, sei es in Gesprächen, und ich bin bereit für Gespräche, auch zusammen in Gruppen, dann wird sich einiges ändern. Und ich, ehrlich gesagt, nach meiner Einschätzung ist das die Grundbasis für Gemeinschaft. Matthäus 28 sagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wir wissen, wie wir Menschen taufen können und zu Jesus hinführen können. Wie wir in Christus bleiben, gerade für jemanden, der 10 Jahre, 20 Jahre als Christus ist, wissen wir vielleicht nicht ganz so gut. Und wir wissen auch nicht, wie wir mit diesen alten Sünden umgehen, die, oder, okay, vielleicht nicht alten Sünden, sondern alten Lebensmustern, Planungen oder Verhalten, die wir gelernt haben, irgendwie, wie kann man die denn neu lernen, die 10 Jahre vorher waren? Wir haben vielleicht auch nicht gelernt, dass wir auch, oder wir haben nicht das Bewusstsein, dass wir jetzt in der jetzigen Zeit sagen können, ich ende jetzt anders, damit die Vergangenheit nicht mehr mich beeinflusst. Und das kann jetzt schon geschehen, damit die Zukunft anders aussieht. Und die Erlebnisse, die ich da gemacht habe, wenn ich jetzt in so einer kritischen Situation bin und jetzt anders lebe, dann verändert sich auch die Vergangenheit. Dann sehe ich darüber anders und Gott arbeitet da Dinge aus. Die Zeit hat sich gelohnt. Ich weiß, dass nicht jeder die Kapazitäten hat, die ich habe. Aber jeder hat so seinen Teil und man kann daraus finden, zu sagen, das eine suche ich mir aus. Das will ich mit Gott weiterarbeiten, damit ich Gott mehr verherrliche. Jeder da, wo er jetzt steht, kann eine neue Schale sein. Warum habe ich 2 Schalen verwendet? Ich bin davon ausgegangen, dass wir ein Leib Christi sind. Ein Leib hat viele, viele Zellen, viele Organe, viele Kontaktmöglichkeiten und Gespräche. Die eine Schale, wenn die voll ist, fließt sie zur anderen Schale. Und damit bin ich beeinflussbar von anderen Menschen, zum Guten wie im Schlechten. Und jetzt ist die Frage, was in meinem Herzen ist, soll doch zum Guten dienen für den anderen. Also habe ich mir die Mühe gemacht, ist das für mich persönlich ein Ausdruck der Liebe, dem anderen zu dienen, abhängig davon, wie ich mich verhalte. Das war jetzt kompliziert. Michaela wird das anders formulieren. Silvia auch. Ich gucke mal gerade, ob das klappt. Also. Ich probiere es tatsächlich. Also. Ich liebe meine Mitmenschen. Und ich möchte, dass das, was ich tue und wie ja, was aus mir herauskommt, aus meiner Schale herauskommt, den anderen ermutigt, inspiriert oder weiterhilft. Das heißt, ich habe eine gewisse Verantwortung dafür, wie es bei dem anderen ankommt. Und wenn der das nicht richtig oder die nicht richtig versteht, also nicht so versteht, wie ich es meine, dann kann ich Gespräche suchen, dann kann ich probieren, das zu erklären, mit der Hoffnung, dass die andere Person das versteht. Ich habe dann auch die Hoffnung, dass die andere Person mir entgegenkommt und sagt, nicht verstanden, aber lass uns mal zusammen den Weg finden. Und hoffentlich klappt das. Und ich glaube, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber zu der Mehrzahl der Prozenten wird Gott dann sicherlich eine Verbindung schenken. Und ja, ich habe dich begriffen. und wir haben uns einander verstanden und sind begegnet und haben ein Wirken Gottes da erlebt. Und deswegen, ich habe eine Verantwortung für wie ihr mich wahrnehmt oder wie du mich wahrnimmst und dass das, was ich sage, auch so ankommt, wie ich meine. Und ich gucke mir jetzt an, was in meinem Herzen drin ist. Und ich wünsche mir, und das ist ehrlich gesagt mein Gebet, so nach à la Pierre, ich wünsche mir was. Ich wünsche mir göttliche Weisheit, göttliche Liebe, göttliche Frucht. Und für mich persönlich bete ich die drei Sachen, mehr oder weniger täglich, aber auch um Demut und Gehorsam nach seinem Willen. Bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Und ich lade euch ein, auf diesen Weg weiterzugehen. Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Danke.